Ja, schönen guten Morgen nochmal, alle zusammen von meiner Seite hier. Ich darf heute die Predigt halten und ich habe eine Weile überlegt, bis ich das richtige Thema gefunden habe. Und heute ist der 29. Dezember. Oder wie die Leute auch sagen, es ist zwischen den Tagen. Weihnachten ist vorbei, aber Silvester ist noch nicht da. Weihnachten ist abgeschlossen und es wird aufgeräumt. Das viele Essen wirkt vielleicht noch nach. Und für die eine oder andere Essenssünde wird es noch einige Anstrengungen brauchen, um die Funde wieder runterzubekommen. Es werden Geschenke umgetauscht, Gutscheine eingelöst und so manches Altes aussortiert, wo man hier jetzt was Neues bekommen hat. Ja, nach Weihnachten ist vieles anders als vor Weihnachten. Und jetzt? Aufräumen und auf das Neue vorbereiten. Silvester steht vor der Tür. Wieder einkaufen, Essen vorbereiten, Freunde und Familie einladen, was das neue Jahr wohl bringen wird. Zwischen den Tagen ist so eine Zeit des Anhaltens. In der Regel hat man Urlaub. Es wird für diese Tage meist auch nichts Großes geplant, sondern wir leben so dahin und warten auf Silvester. Im nächsten Jahr wird vieles anders. Ich werde abnehmen, mehr Sport machen, das Rauchen aufgeben, netter zu meinen Kollegen sein. Als Christ nehmen wir uns vielleicht vor, regelmäßiger die Bibel zu lesen, dem einen oder anderen doch mal von Gott zu erzählen und intensiver zu beten. Leider halten die meisten guten Vorsätze nur 4 bis 6 Wochen. Wer sich mehr Fitness vorgenommen hat, sollte sich erst ab März im Fitnessstudio anmelden, dann ist der erste Ansturm vorbei und es ist nicht mehr so voll dort. Ja, zwischen den Tagen ist auch immer eine Zeit der Aufbruchstimmung. Jetzt ist Ruhe bis Silvester, aber dann geht's los. Als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass wir Christen eigentlich immer zwischen den Tagen leben. Und aus den Parallelen kann man einiges ableiten. Nehmen wir zunächst Weihnachten. Die Menschen feiern in Gedenken daran, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Zumindest war das mal so. In den letzten Jahren hat sich das sehr stark gewandelt. Kinder denken heute oft, Weihnachten ist der Geburtstag des Weihnachtsmanns. Und in den Medien, der Werbung und den Kaufhäusern ist auch überall der Weihnachtsmann zu sehen. Jesus spielt da kaum eine Rolle. Ansonsten stehen im Vordergrund Glühwein, Geschenke, Umsatzzahlen im Einzelhandel und die Besinnlichkeit im Kreis der Familie. Leider wird immer wieder festgestellt, dass Konsum und viele Lichter zwar den Anschein von Frieden und Besinnlichkeit erwecken können, aber diese Phase hält nur kurz. Über Weihnachten gibt es die meisten Familienstreitigkeiten und die Jugendämter wissen, im Dezember steigen die Inobhutnahmezahlen. Das weltliche Weihnachten hat mit dem christlichen Weihnachten nicht mehr viel zu tun. Aber schauen wir auf das christliche Weihnachten. In Lukas 2, Vers 11 heißt es, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Christus ist in die Welt gekommen. Was für ein unglaubliches Ereignis. Wann ist Christus in deine Welt gekommen? Wann hat dieses weltverändernde Ereignis auch für dich Bedeutung bekommen und deine persönliche Welt verändert? Es wurde der Retter geboren. Für Menschen, die keine Rettung brauchen, dürfte das keine Bedeutung haben. Wenn im Straßenverkehr an uns ein Rettungswagen mit Blaulicht vorbeifährt, nehmen wir es wohl zur Kenntnis und fahren vielleicht etwas rechts rüber, damit er schneller vorbeifahren kann. Vielleicht denken wir noch kurz an den Menschen, der den Rettungswagen gerufen hat. Aber ansonsten spielt es für uns keine Rolle. Wir kämen nicht auf die Idee, diesen Tag, als der Retter für jemand anderen an uns vorbeigefahren ist, besonders in Erinnerung zu behalten oder daran zu gedenken. Für den Verletzten ist es anders. Wie sehnsüchtig hat er auf Hilfe gewartet. Wie hat er Hoffnung bekommen, als er das Martinshorn schon hören konnte. Bezogen auf Weihnachten könnte man diese Zeit, wo sich der Retter schon ankündigt und fast da ist, wohl Adventszeit nennen. Wie wird jemand damit umgehen, wenn er dem Tod nahe stand und an dem Tag doch ins Leben zurückgeholt wurde? Wenn das Herz vielleicht schon stillstand und der Notarzt die dringend notwendige Spritze setzte, den Elektroschock gab und das Herz wieder anfing zu schlagen. Wird dieser Mann oder diese Frau diesen Tag in Erinnerung behalten? Wird er ein Gedenken an den Retter sein? Ich denke schon. Hast du Christus als Retter angenommen? Hast du schon erkannt, dass du durch deine eigene Sünde dem Tod nahe bist und hast den Notarzt, den Retter gerufen? Aber was ist, wenn es mir gut geht? Wenn ich keine Verletzungen oder Krankheiten habe, warum sollte ich den Notarzt rufen? Was ist, wenn ich gar keinen Retter brauche? Jedem, der das denkt, kann ich nur dringend raten, lass dich durchchecken. Wir Menschen gehen zu Vorsorgeuntersuchungen oder Routinechecks und wenn wir Beschwerden haben, lassen wir sie medizinisch abklären. Aber was ist mit unserer Seele? Was ist mit unserer Beziehung zu Gott? Wann hast du dich das letzte Mal von Gott durchchecken lassen? Du denkst, du brauchst keinen Retter? Lies mal Römer 3, die Verse 10 bis 18. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll von Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und dazu noch Römer 3, die Verse 22 bis 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Diagnose ist eindeutig. Hab doch den Mut, Gott zu fragen, ob du einen Retter brauchst. Er wird dir die Antwort nicht verwehren. Und wenn ich die Antwort habe, muss ich dann gleich zu Jesus gehen? Du musst gar nichts. Aber du solltest das schnellstmöglich tun. Und stelle sich die paradoxe Situation vor. Der Mann mit dem Herzinfarkt zieht mit letzter Kraft sein Handy aus der Tasche, wählt die Nummer und sagt zu seiner Frau am anderen Ende der Leitung: Schatz, ich habe gerade einen Herzinfarkt. Ich werde jetzt noch meine Einkäufe erledigen, den Wagen waschen und dann bin ich so gegen 18 Uhr zu Hause. Kannst du vielleicht den Notarzt anrufen, ob er dann auch da sein kann? Ich möchte keine Zeit verlieren. Was würde seine Frau wohl sagen? Und wenn du den Retter angerufen hast und er dich errettet hat, dann hat Weihnachten für dich eine völlig neue und damit seine ursprüngliche Bedeutung. Dann heißt Weihnachten mit einmal nicht mehr nur Tamtam, sondern du denkst daran, dass dein Retter kam. Du bist errettet. Und daran gibt es absolut gar nichts mehr zu rütteln. Oder wie Jesus sagt, niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Deine Rettung ist abgeschlossen. Und jetzt? Jetzt warten wir auf das Nächste. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Wir Christen leben ab dem Zeitpunkt unserer Rettung, also auch zwischen den Tagen. Nur, dass wir den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu nicht kennen. Was machen wir also in der Zwischenzeit? Also zunächst ist es so ähnlich, wie wenn Weihnachten abgeschlossen ist. Es wird erstmal aufgeräumt. Alles, was ich als Christ aus meinem alten Leben nicht mehr gebrauchen kann, sollte ich wegschmeißen. Nur, wie bei dem Weihnachtsessen, wirken auch die ein oder andere alte Angewohnheit und Sünde noch nach. Und es braucht noch einige Anstrengungen, um die Folgen wieder wegzubekommen. Es gibt auch Folgen von Sünde, die wir nicht wieder rückgängig machen können. Ein von Süchten zerstörter Körper oder eine durch Selbstsucht zerstörte Familie. Aber Gott kann auch hier auf andere Weise helfen. Entscheidend ist, dass wir uns vor Augen halten, dass wir von allein gar nichts aufräumen können. Wir brauchen Gott, damit er uns die Augen dafür öffnet, was weg muss und was weg kann. Und wir brauchen Gott, damit er uns die Kraft schenkt, die Sünden aus unserem Leben wegzuräumen. Allein bekommen wir das nicht hin. Und wenn wir daran denken, dass es ja der Retter war, der uns gerettet hat, so sollten wir nicht vergessen, dass wir uns jederzeit wieder an ihn wenden können. Denn er kam nicht nur einmal, um uns zu retten, sondern wir können uns jederzeit an ihn wenden. Und er wird uns auch immer wieder aufzeigen, woran es mangelt und was wir noch brauchen. Und vor allem müssen wir beim Aufräumen sehr wachsam sein. Kennt ihr die Menschen, die nichts wegschmeißen können? So sind wir mit alten Gewohnheiten auch. Wir tun uns schwer damit, sie wegzutun und legen sie besser ins letzte Regal hinten im Keller. Nur so zur Erinnerung. Dafür können wir bestens beim Nachbarn aufräumen. Oh, was der alles wegtun sollte. Was der andere doch für Sünden hat. Jesus sagt dazu in Lukas 6, Vers 41 und 42: Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, heil, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Wenn dein Bruder oder deine Schwester euch um Unterstützung bitten, könnt ihr gern beim Aufräumen helfen. Aber räumt zuerst bei euch selbst auf. Vermeintliche Geschenke umtauschen sollten wir als Christen auch. Wir dürfen alte, unnütze Fähigkeiten eintauschen gegen neue Gaben Gottes. Stellt euch so eine Umtauschaktion mal bildlich vor. Wir gehen zu Gott und sagen: Herr, ich habe hier eine sehr schlagfertige Zunge, die immer dazu gedient hat, mein Gegenüber schnell stumm zu machen. Die kann ich jetzt nicht mehr brauchen. Könnte ich die umtauschen? Und Gott sagt: Sehr gerne. Ich habe hier für dich eine tröstende Zunge und ein hörendes Ohr gebe ich dir gleich noch dazu. Oder: Herr, ich habe hier ein stolzes Herz, das bisher immer nur sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Kann ich das umtauschen? Und Gott sagt: Sehr gerne. Ich habe hier für dich ein demütiges Herz, das bereit ist, andere höher zu achten als dich selbst, und Augen für die Nöte anderer Menschen gebe ich gleich noch dazu. So ähnlich verhält es sich mit Gutscheinen. Gott hat eine Riesenauswahl an Fähigkeiten und Aufgaben, die er uns schenken will. Seine Zusagen oder Gutscheine dafür haben wir bereits in unserer Errettung erhalten. Warum lösen wir so wenig davon ein? Ich bin manchmal erstaunt über mich selbst, wie wenig ich davon Gebrauch mache und versuche, aus eigener Kraft Ziele zu erreichen, statt Gott um Gelingen zu bitten. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt und damit in uns Wohnung genommen. Wir halten uns viel zu wenig vor Augen, was das für ein gewaltiges Vorrecht ist. Wir schauen auf die Männer im Alten Testament und sagen: Oh, wie war das wohl, als Mose den brennenden Busch sah oder von Gott direkt die Tafel mit den Geboten erhalten hat. oder als sich das Meer teilte. Oder wie muss es gewesen sein, Jesus direkt zu erleben, seine Wunder zu sehen oder gar persönlich mit ihm zu sprechen? Welche Frage hätte ich ihm wohl gestellt? Wisst ihr, was Mose und die Propheten sagen würden, wenn sie uns heute zurufen könnten? Die würden wahrscheinlich über solche Gedanken nur den Kopf schütteln. Die würden sich an den Kopf fassen und sagen, geht's noch? Ja, wir haben von Gott Prophezeiungen und Anweisungen erhalten und sind unglaubliche Wege mit ihm gegangen. Aber in euch hat er Wohnung genommen. Hallo? Ihr könnt jederzeit mit ihm sprechen und ihr habt sein Wort in den Händen. Merkt ihr was? Weihnachten wird immer größer. Und was ist mit dem nächsten Ereignis? Die Zeit bis Silvester ist absehbar, aber wir wissen nicht, wann der herkommt. Vielleicht noch vor Silvester? Vielleicht erst nach der Jahrhundertwende? Da kann zwischen den Tagen ganz schön lang werden. Ich kenne mich mit den Prophetien zur Wiederkunft des Herrn nicht ganz so gut aus. Aber soweit ich weiß, sind alle Dinge, die vorher geschehen sollen, bereits erfüllt. Seit der Neugründung des Staates Israels und der Sammlung des Volkes ist klar, dass wir am Ende der Zeit leben. Haben nicht die Christen in den 1960er Jahren schon gesagt, jetzt kann es nicht mehr lange dauern? Jetzt sind wir in den 2020ern und die Welt da draußen ist so gottlos und verdorben, dass wir uns fragen, was noch kommen soll. Ihr könnt sicher sein, als Ende der 60er Jahre die Flower Power Bewegung mit der großen Drogenwelle und Nacktheit und freie Liebe auftrat, sagten sich viele Christen, schlimmer kann es nicht werden. Jetzt muss der Herr bald kommen. Und was ist heute? Wir haben ein propagiertes Vorbild der Homosexualität, Auflösung des Familienmodells, staatlich erlaubtes und geförderten Mord von ungeborenen Kindern, eine ständig wachsende Gier nach Geld, eine kaum mehr aufzuhaltende fortschreitende Umweltzerstörung, ein Medienkonsum mit allen denkbar schädlichen Formen und eine völlige Verleugnung Gottes und Ersetzen der Schöpfung durch die Evolution bis in die Kinderzimmer und Schulen. Das konnte man sich vor 60 Jahren nicht einmal vorstellen. Also wenn ihr mich fragt, glaube ich nicht, dass es noch lange dauern kann, bis der Herr kommt. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat in 100 Jahren ein Bruder das gleiche Thema und sagt, das was heute ist, hätten sich die Christen in den 2020er Jahren gar nicht vorstellen können oder wollen. Was machen wir also? So wie zwischen Weihnachten und Silvester einfach abwarten, die Zeit verstreichen lassen und darauf hoffen, dass alles gut wird, wenn Jesus uns zu sich geholt hat. Ja, es wird gut sein. Es wird so gut sein, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Das ist sicher. Aber Gott hat nicht gesagt, legt die Hände in den Schoß und wartet, bis ich komme. Wir haben einen Auftrag für die Zeit zwischen den Tagen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Und in Matthäus 5, Verse 13 bis 16 heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen also Salz sein. Wir sollen Licht sein. Und wir sollen seine Zeugen sein. Wenn wir als Christen nicht mehr Gott bezeugen, seine Wahrheit über die Verlorenheit der Sünder, seine Rettung durch Jesus Christus und seine Liebe zu den Menschen, wer denn dann? Womit soll man salzen, außer mit Salz? Womit soll man leuchten, außer mit Licht? Und mit welchen Menschen soll Christus bezeugt werden, außer mit Christen? Und wie sollen wir das machen? Gottes Wege sind so vielfältig. Und er ist es, der uns beauftragt und befähigt. Er schenkt die Gelegenheit und auch das Gelingen. Den einen schickt er in die Mission bis nach Papua-Neuguinea. Der andere darf Kalender auf dem Weihnachtsmarkt oder Schriften in der Stadt verteilen. Der nächste darf seinem Arbeitskollegen oder Freunden von Gott erzählen und wieder eine andere darf dem gebrechlichen Nachbarn helfen. Ein Kind oder ein Jugendlicher darf in der Schule dem ungeliebten Klassenkameraden beistehen, über den sich mal wieder alle lustig gemacht haben. Ein weiterer darf dem mit Vergebung begegnen, der ihm in böser Absicht geschadet hat. Verbreitet das Evangelium überall, wo ihr seid, und zur Not benutzt Worte. Dieses Wortspiel hat mich bewegt, seit ich es gehört habe. Wir sollen nicht nur von Christus erzählen, sondern wir sollen Christus auch leben. Und dazu brauchen wir was? Christus. Also wenn ihr euch für das neue Jahr etwas vornehmen wollt, dann bittet Gott, dass er an euch arbeitet. Bittet Gott, dass er Liebe schenkt für die Geschwister und für die Mitmenschen. Bittet Gott, dass er euch Mut schenkt, ihn zu verkünden. Nehmt euch vor, mehr Gottes Wort zu lesen und intensiver und konkreter zu beten. Bittet Gott, dass er euch die Augen öffnet für die Nöte der Menschen und vor allem, dass er euch das Herz öffnet. Fragt Gott, wie ihr euch in der Gemeinde einbringen könnt. Fragt nicht, was schief gehen könnte oder wo ihr verletzt werden könntet. Fragt Gott, wo er euch neu beschenken möchte. Bittet Gott jeden Tag aufs Neue, damit es nicht nur 4 bis 6 Wochen anhält, sondern euer Leben verändert. Und nicht erst ab dem 1. Januar, sondern ab heute. Ja, es ist Aufbruchstimmung. Es soll Aufbruchstimmung sein. Wir wissen nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Aber wir haben einen Auftrag. In diesem Sinne möchte ich euch ins neue Jahr schicken. Mit einer meiner liebsten Bibelstellen aus Josua 1, die Verse 8 und 9. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst.